Aktiv Radio Interview.
Aktiv Radio Interview oder Aktiv Radio Gespräch. Es hat Bing gemacht und alle geneigten Zuhörer, die uns ein bisschen folgen, wissen, jetzt wird es spannend. Themen sehr oft Wirtschaft, Politik, Kultur. Und heute darf ich wieder sagen, es gibt so eine Mischform. Wir reden über die Zukunft, wir reden, woher geht das mit dieser Digitalisierung eigentlich? Und das greift ja eigentlich ins Leben vom Morgen früh bis zum Abend spät. Wir kennen China, wir wissen, was dort passiert, oder wir glauben es wenigstens zu kennen, was dort passiert. Dass, wenn ich dort über die Strasse überlaufe, tut mich eine Kamera erkennen und tut mich büssen. Und dann habe ich ein Problem, ohne dass ich mal einen Mensch gesehen habe, der effektiv die Buße ausgesprochen hat. Und da gibt es eine Person in der Schweiz, die sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzt. Was macht eigentlich die Schweiz in 10 Jahren? Was macht sie in 20 Jahren? Wie wird die Digitalisierung grundlegend unser Leben anpassen oder verändern? Und dazu begrüße ich ganz, ganz recht herzlich den Roger Wüthrich Hasenböhler.
Grüezi miteinander, hallo.
Roger, stimmt das, was ich etwa gesagt habe bis jetzt?
Ja, das stimmt etwa. Ich glaube, wir sind in einer ganz spannenden Zeit. Es ist eine Transformation, Digitalisierung. Wir haben alle diese Wörter schon gehört. KI, die, sagen wir, in den nächsten Jahrzehnten uns massiv wird beschäftigen. Ich glaube, wir sind in einer ganz spannenden Phase von einer Dynamik von der Technologieentwicklung. Und das stellt natürlich die Frage, was machen wir als erfolgreiches Land, das sehr innovativ ist, auch in Zukunft? Ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen, die wir uns heute stellen müssen.
Wir zwei sind eigentlich schon ältere Knöcher, oder? Also, und ich arbeite in der Informatik seit 35 Jahren und liebe die Informatik heiss. Du ebenfalls, du bist in dieser digitalisierten Welt inne und bist dominant dort, also dein Wort hat Gewicht. Sind wir da eigentlich noch richtig oder sollten wir uns eigentlich zurückziehen und sollten andere machen?
Nein, absolut nicht. Ich glaube, die Schweiz ist ja, sagen wir mal, wie wir in der Vergangenheit bewiesen haben, ein absolutes Erfolgsmodell. Wir haben keine grossen Rohstoffe, wir haben eigentlich nicht können auf dem aufbauen, wie zum Beispiel Norwegen mit dem Öl, sondern wir haben eigentlich unsere, sagen wir, Kraft ist die Innovation. Und ich glaube, das haben wir seit Jahren bewiesen, dass wir da Spitze sind. Und ich glaube, da haben wir absolute Berechtigung, auch in Zukunft mitzureden. Ich glaube, wir sind heute eines der innovativsten Länder in der Welt. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das ist eine wahnsinnige Errungenschaft. Aber das ist auch eine Hypothek, dass man eben die Innovation kann kommerzialisieren kann, Wert schaffen kann, Arbeitsplätze schaffen, die in der Schweiz sind und nicht in China und nicht in Amerika oder an einem anderen Ort der Welt.
Du bist bei der Swisscom angestellt. Also du hast trotz deinem Innovationspotenzial doch noch einen sicheren Hafen, damit auch Ende Monat tatsächlich auch ein bisschen Batzel reinkommt. Und du bist bis 2023 auch, wenn wir sagen, direkt operativ gesehen für die Swisscom als in der Strategie, Wachstum und Head of Digital Business. Das hast du abgegeben und kümmerst dich heute um, wenn wir sagen, eine Stufe höher oben, eben um die Zukunft, was passiert. Du musst nicht mehr direkt sagen, hey, haben wir das gedacht und haben wir das gedacht und morgen müssen wir dann noch dieses, sondern du hast dir einen gewissen Freiraum können schaffen. Also du bist wir sind non-exekutiv heute und bist aber für die Swisscom eine extrem wichtige Person, weil bei dir läuft das durch, was für die Swisscom in 10 oder 20 Jahren könnte wichtig werden. Wie hat sich dein Leben verändert, von dem Alltagsstress ein bisschen zum Wise Man?
Ja, das ist natürlich eine extrem komfortable Situation. Ich glaube, wenn man, sagen wir, so lange in einer Firma geschafft hat und 12 Jahre in der Konzernleitung war, kennt man natürlich die Firma. Und wenn man vor allem auch im innovativen Bereich geschafft hat, in den neuen Produkten, neuen Technologien, dann ist es natürlich schön, wenn man die Erfahrung nachher über eine gewisse Zeit weitergeben kann, dort mitgestalten bei Themen, die eben nicht direkt operativ sind. und dort nachher kann wirklich gestalten, sodass man auch in Zukunft einen Beitrag leisten kann. Und das ist für die Swisscom gut und natürlich auch persönlich eine Herausforderung, aber auch eine spannende, sehr spannende Arbeit.
Ich muss dich fast fragen, wann kommst du den Nobelpreis über? Weil ich gehe schnell, blende zurück, wie zurück, wo die IBM in der Schweiz massiv in der Forschung investiert hat. Hat es eben die IBM Fellows gegeben und da hat es mehrere Nobelpreise, die aus dem Rüstlicken herausgekommen sind von der IBM. Wie sieht das bei dir aus, oder? Wann kommst du den Nobelpreis über?
Ja, das ist natürlich absolut vermessen. Da bin ich gar nicht eigentlich prädestiniert. Ich bin kein Wissenschaftler, kein Forscher. Ich bin ein einfacher Ingenieur. Die das noch wissen, HTL, Höhere Technische Lehranstalt. Also da ist absolut keine Gefahr, dass irgendwo ein Nobelpreis von mir wird in dem Bereich kommen. Also das wäre völlig vermessen.
Du hast aber dann noch weitergemacht, du hast noch ein MBA gemacht oder HSG, also du bist auch noch wirtschaftsorientiert, also du bist nicht nur technisch orientiert, sondern wirtschaftsorientiert. Und das sind natürlich perfekte Grundlagen, um Technologie anzupacken von der Zukunft. Kannst du uns so die Welt in 20 Jahren in paar Worten formulieren?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, das kann ich natürlich nicht, weil wenn man sich zurückerinnert vor 20 Jahren, oder was dann war und was wir heute eigentlich jetzt, wo wir stehen, dann ist das eine ganz schwierige Frage. So in eine Glaskugel schauen und Prognosen abgeben, das ist fast unmöglich. Ich glaube, wir werden mit Themen konfrontiert sein, die wir heute noch gar nicht wissen. Wir werden Lösungen haben, die noch nicht entwickelt sind. Also das ist sicher mal ein Faktor, man kann sagen, was in 10 oder 20 Jahren ist. Aber ich glaube, dass jetzt mit der neuen Thematik KI, wo eigentlich eine Folge ist von dem ganzen Thema Daten, oder Daten, die zuerst proprietär daheim auf einer Disk waren, die nachher in die Cloud gegangen sind, die man analysieren kann, die wir jetzt tagtäglich zu millionenfach produzieren, die jetzt ausgewertet werden, die nachher können verwendet werden mit eben künstlicher Intelligenz. Das wird, glaube ich, einen massiven Einfluss haben auf unser Leben in 10 oder 20 Jahren. Ich glaube, das stehen wir erst am Anfang. Und ich hoffe, dass wir dort dann auch wirklich Lösungen finden, die eigentlich zu Problemen, die wir heute haben, in der Welt beitragen und dass sie nicht missbraucht werden für andere, sagen wir, schwierigere Themen. Also ich glaube, wenn man 20 Jahre vorher schaut, dann werden wir massiv eigentlich mit verschiedenen neuen Lösungen konfrontiert sein. Aber ich glaube, es ist auch eine Frage, wie geht der Mensch mit dem um, oder? Also wenn plötzlich, sagen wir, die Computer so eine Kapazität haben wie ein menschliches Hirn, oder? Was dann passiert? Und ich glaube, da hat es technologische Fragen im Hintergrund, wie auch ethische Fragen, wie man mit dem umgeht. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen schon sensibilisiert auf die Fake News, auf die Themen, die alle auf uns einwirken.
Sind wir denn noch überhaupt in der Lage, das zu differenzieren, oder sind wir reine Küngeli, die nur noch umeinander gejagt werden? Also, du hast jetzt von Fake News geredet und es gibt Fake Videos, es gibt Fake Bilder, es gibt Fake Informationen. Also du kannst heute im Prinzip machst ein Foto von einer hübschen Frau und jagst sie über irgendeinen Server rüber und dann ist sie nackt, steht sie da und dann wird das publiziert und dann weiss man nicht mehr, ist das jetzt echt das Bild oder ist das falsch? Und das ist vielleicht für die Frau eine Katastrophe oder umgekehrt. Du wirst irgendwie in einen Hintergrund rein, dass du jetzt sage ich, du bist für die letzten 24 Stunden in Moskau gelandet und hast dort den Putin getroffen und dabei stimmt es überhaupt gar nicht. Und das tue ich noch dokumentieren mit Filmmaterial. Sind wir Bürger in Zukunft überhaupt noch in der Lage, wahr und unwahr zu differenzieren?
Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Ich glaube, wir sind heute schon fast nicht mehr in der Lage, um das zu beurteilen, was ist wirklich real, was ist virtuell, was ist halb virtuell. Ich glaube, diese Fragestellungen werden uns massiv in der Zukunft jetzt beschäftigen. Dass man Technologie nutzt, um nachher zu sagen, was ist wirklich real, was ist Wirklichkeit und was ist eben angereichert, was ist fake, was ist verändert. Und ich glaube, da ist auch wieder das Potenzial von der Technologie dahinter. Zum Beweisen, dass etwas echt ist, braucht es auch wieder Technologie. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich hoffe, dass es jetzt solche Systeme auch gibt, die nachher eigentlich einem Sicherheit geben, das ist echt und das ist eben nicht echt und das ist verändert worden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema Und das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, mit wem das man zusammenarbeitet, mit was für Informationen das da kommen. Und ich glaube, da hoffe ich schwer, dass man eigentlich Lösungen findet, um eindeutig zu sagen, das ist recht, das ist real, das ist nicht verändert. Und eben anderweitig, wenn es verändert worden ist, dass man weiss, wie.
Ist das nicht fast nur ein bisschen Hoffnung? Doch. Und zwar keine realisierende Hoffnung, ist gar nicht möglich. Schau, du hast irgendeinen Kollegen und der hat dich dreimal angelogen. Und beim vierten Mal glaubst du mir eigentlich gar nicht mehr. Oder? Könnte das nicht dazu führen, dass eigentlich alles, was ich konsumiere, immer hinterfragt wird? Und dann wird auch das hinterfragt, was eigentlich real ist. Und dann komme ich eigentlich in eine Depression hinein. Oder?
Ja, ich denke, es ist auch ein Teufelskreis, oder, was jetzt du gerade geschildert hast. Und ich glaube, da müssen wir eben, sagen wir, Mittel haben, wo man kann sagen, das ist wirklich echt, das ist nicht verändert. Und das, was verändert ist, muss entsprechend deklariert werden. Das ist ja ähnlich wie in der akademischen Welt, wo man mit den Quellen eigentlich so umgehen muss, oder? Woher kommt eigentlich die Information, die ich verwende? Dass man Quellenangaben hat, die wirklich vertrauenswürdig sind, wo man darauf zählen kann, dass sie echt sind. Und ich glaube, da haben wir schon ein Riesenthema. Und das, was du sagst, das hat natürlich ein gewisses Potenzial, wo in diese Richtung geht. Und ich glaube, wir müssen alles daran setzen, dass das im Prinzip eben so weit kommt, dass man diesen Informationen vertrauen kann oder wenn sie eben abgeändert sind, dass man es deklariert.
Also dein Wort in Gottes Ohr oder bei Allah oder irgendjemandem, dass es auch tatsächlich so wird rauskommen und dass wir nicht in Zukunft einander nur noch misstrauen. Egal was, ich tue ja alles entgegennehmen und sage, ja, stimmt es nicht. Nein, mit Doktor stimmt eigentlich eher nicht. Und dann haben wir ein
Riesenproblem. Ich meine, man kann ein Thema noch angehen, wo die ganze, sagen wir mal, die Social-Media-Thematik ist, oder? Wie die Beeinflussung vom Individuum ist, von Zielgruppen, wie man das macht. Und ich glaube, das ist auch ganz eine große Herausforderung für die Zukunft, oder? Ich meine, wenn wir jetzt, du hast die Frage vor 20 Jahren, was wird in 20 Jahren sein? Was war vor 20 Jahren gewesen? Da hat es noch keine Social Media gegeben, oder nur die Anfänge, oder? Und ich glaube, Social Media ist für mich ein riesen Thema. Wie kann man dort denn eigentlich eine Authentizität schaffen, dass das Thema nicht so oder der Kanal nicht so missbraucht wird, dass man die Leute manipuliert, oder? Und ich denke, da geht ein bisschen in die Diskussion, die wir vorne hatten. Aber es ist ganz ein mächtiges Thema, oder? Und wir sehen ja das jetzt, wenn man auf Amerika schaut, im Wahlkampf, man sieht Beeinflussungen von anderen Staaten über die Medien. Also ich glaube, das ist ein ganz grosses Problem, das man auch noch müssen irgendwie auf eine Art und Weise lösen, sodass wir Vertrauen haben in die Informationen, die verbreitet werden.
Könnte es auch sein, dass es eine Generation gibt, die wieder Abstand nimmt von dem, die sagt, eigentlich, meine Zeit ist mir eigentlich viel zu blöd, die ich verbrauche, in den TikTok-Film zu schauen und was jetzt auch wieder über Facebook rauslässt und so weiter. Also eigentlich bringt mich das in meinen 24 Stunden, die ich pro Tag habe, eigentlich kein Schritt weiter oder ganz selten. Oder? Das gehört eigentlich auch zu den Nachrichten, oder? Wenn ich jetzt SRF1 Nachrichten höre und ich würde Strichli machen, geht mir das etwas an, geht mir das nichts an? Oder sind jetzt die 5 Minuten Nachrichten, die ich gehört habe, überhaupt ein Mehrwert für mich? Oder ist das kein Mehrwert gewesen? Also stelle ich eigentlich das Radio gar nicht mehr an. Und das wäre ja schade, vor allem wenn man aktiv Radio nicht mehr anstellt, selbstverständlich. Aber könnte das dazu führen, dass wir in einer neuen Generation, ich weiß nicht, wie die heisst, ABC, jetzt sind wir bei Z, weiter geht es ja fast nicht mehr, dass die irgendwann sagen, das geht mir nicht mehr an.
Oder? Also ich glaube, der Trend ist schon ein bisschen da, oder? Dass es Leute gibt, die sehr bewusst eigentlich, sagen wir, die digitalen Medien konsumieren, einsetzen. Aber die grosse, sagen wir, Allgemeinheit, die nutzt das natürlich genauso, wie du vorhin gesagt hast. Und ich glaube, das muss zum Bewusstsein kommen vom einzelnen Individuum, wie nutze ich eigentlich die Möglichkeiten, die ich habe. Aber wenn ich jetzt so schaue, wie man abhängig wird, oder? Alles, was sagen wir, über ein Smartphone jetzt prozessmäßig passiert, es gibt kein Billettautomat, also zuerst mal keinen Schalter mehr, es gibt keine Billettautomaten mehr, du kannst es nur noch über ein Smartphone machen, dann wirst du fast gezwungen, eigentlich nachher die Mittel zu nutzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn du dich dem Thema entziehen willst. Aber wie du gesagt hast, glaube ich, das wird ein Trend werden, dass es gewisse Leute gibt, die das sehr bewusst werden einsetzen und nur für das brauchen, wo du wirklich nachher nur die Möglichkeit hast.
Tust du den Trend, den du jetzt gerade formuliert hast, auch ein bisschen in deine Zukunftsgedanken implementieren? Sei das für Swisscom oder für andere Aktivitäten, wo du dahinter steckst? Sagst du, okay, jetzt im Moment müssen wir zwar in die Social Medias rein, aber wir müssen uns auch schon wappnen darauf, wenn wir andere Kanäle brauchen, um Menschen überhaupt zu informieren?
Ich glaube, das Thema ist noch nicht so präsent. Heute ist es so, dass man, sagen wir, versucht, natürlich über die Möglichkeiten, die man heute hat, ein Kundenerlebnis möglichst optimal zu gestalten, sodass er eigentlich ein hervorragendes Kundenerlebnis hat, dass die Dienstleistung, die man anbietet, dass er die wertschätzt und auch bereit ist, die zu zahlen. Und ich glaube, das ist heute noch im Vordergrund. Andere Kanäle, wie sie vielleicht in Zukunft nachher möglich werden, sind bei uns noch nicht so in dieser ganzen Thematik, wo man das berücksichtigen. Weil es ist noch zu wenig klar, in welche Richtung das geht. Immerhin bietet mir noch eigentlich einen persönlichen Kontakt an. Oder? Man kann noch anrufen, jetzt bei der Swisscom, wenn man ein Problem hat. Das ist ja bei vielen Unternehmungen gar nicht möglich. Also ich habe noch nie Apple angerufen oder Google. Und ich denke, das ist schon noch ein Mehrwert, aber für zukünftige Themen haben wir da noch nicht gross überlegt, in welche Richtung das wird gehen. Wir werden es dann angehen, wenn es soweit ist.
Roger Wüthrich-Hasenböhler, wir werden nachher ein Thema ein bisschen anschauen. Das heisst Deep Tech Nation Switzerland. Da geht es darum, dass Milliarden sollen zur Verfügung gestellt werden, um die Schweiz im Innovationsprozess auch richtig zu positionieren und die richtigen Firmen können glücklich zu machen zugunsten von der Schweizer Bevölkerung. Ich will zuerst aber noch ganz rasch auf eine Firma eingehen, wo du im Verwaltungsrat drin bist. Das ist Tethys Robotics. Bist du immer noch in diesem Verwaltungsrat?
Ja, das ist richtig. Ich bin sogar der Chairman.
Also das ist der Präsident des Verwaltungsrates,
richtig,
oder?
Genau.
Die englischen Ausdrücke sind manchmal ein bisschen kompliziert, oder?
Ja, und ich gebe mir Mühe, ab und zu wirklich die Anglizismen ein bisschen zu reduzieren und zu verhindern, aber es klingt relativ schlecht.
Also du bist auch noch im AXPO-Verwaltungsrat und dort, die AXPO, wissen wir alle, ist ein grosser Energiekonzern und da bist du unter anderem für Remuneration zuständig. Und ich muss echt sagen, ich habe nicht gewusst, ich dachte, ist das ein Schreibfehler oder was ist das? Und das ist der Vergütungsausschuss, oder? Also du schaust, wer kommt wie viel Batzen lieber.
Ja, da muss ich schnell korrigieren. Ich bin noch Mitglied in dem Ausschuss, wo Remuneration ist. Remuneration.
Das ist für mich nach Munition.
Ja, genau.
Aber
genau.
Das ist ja nicht, oder?
Nein, das ist nicht. Nein, das ist eigentlich der Vergütungsausschuss auf Deutsch gesagt.
Genau.
Und da bin ich aber nur Mitglied. Ich bin eigentlich der Chair von der Strategie bei der AXPO im Verwaltungsrat. Also das ist meine Zuständigkeit dort.
Also man sieht, richtig schwere Mandat sein beim Roger Wüthrich-Hasenböhler. Gehen wir zurück
zu dem schweren Mandat, muss ich noch etwas sagen. Das mag bei AXPO sein, das ist ja der grösste Energieproduzent der Schweiz. Und ich glaube, ganz eine tolle Firma, um das auch noch zu erwähnen. Und sie wird vielfach nicht so wahrgenommen, aber ich bin der Meinung, als Energiefirma, die für die Schweiz so zentral und wichtig ist, macht sie einen hervorragenden Job. 4'500 Leute, die eigentlich tagtäglich dafür sorgen. Der andere Mandat ist nicht schwer, weil das ist ja ein Start-up, das ist ein Spin-off von der ETH aus dem Labor von Roland Siegwart. Das ist Tethys Robotics, sie machen Unterwasserdrohnen. Und die Firma ist gegründet worden vor 3 Monaten, ist also noch sehr, sehr jung. Sie sind natürlich schon vorne aktiv gewesen, 3-4 Jahre, mit einem studentischen Projekt und tun jetzt eigentlich die Innovation kommerzialisieren. Und das ist das andere Mandat. Das ist nicht so heavy.
Also reden wir zuerst über das Mandat, das nicht so heavy ist, oder?
Ja, genau.
Jetzt schnell dazu. Wir erinnern uns, vor kurzem ist ein 50 Meter langes Segelschiff vor Sizilien gesunken. Mit einem schwerreichen Tech-Milliardär getroffen. Man weiss heute noch nicht ganz genau, was passiert ist. Es ist ein U-Boot, ist im 2023 implodiert, indem es abgetaucht ist und materiell einfach nicht verhebt hat und hat ein paar Menschen umgebracht. Auch dort ist ein Milliardär drin gesessen, der es ebenfalls getötet hat. Wir haben russische Pipelines, zur Explosion gebracht worden, wer es auch immer die Bombe dort geleitet hat. Das geht um Nord Stream. Also unter Wasser passiert einiges, wo letztendlich Bevölkerung gerne wissen würde, was ist eigentlich ganz genau passiert und wer hat es gemacht und wer ist schuld. Jetzt komme ich zurück zu TT Robotics. Das sind Unterwasserdrohnen und die sind in der Lage, Untersuchungen zu machen und gewisse Sachen zu filmen oder zu analysieren und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ist das so?
Ja, das ist so. Also Tethys Robotik, die können eigentlich so Landkarten machen vom Grund. Sie können Daten erfassen, sie können Menschen suchen, sie können natürlich Inspektionen vornehmen, sie können das autonom machen. Man kann ihnen sagen, wie in welchem Bereich dass man das machen möchte. Also ohne, dass man einen Taucher braucht. Das ist so ein bisschen das Anwendungsfeld. Ich muss jetzt sagen, dass wir keine, sagen wir, irgendwelche Waffensysteme machen, das ist absolut kein Thema und wird auch nicht gemacht bei der ETH, bei allen entsprechenden Aktivitäten, also keine militärischen Einsätze. Da geht es um Inspektion, da geht es um Rettung, da geht es um solche Themen. Also das ist nicht die Idee, dass man da militärische Applikationen auf so einer Unterwasserdrohne macht.
Also sind ihr schon mal dabei gewesen bei so einem spektakulären Fall, wie ich jetzt vorher erwähnt habe?
Nein, also jetzt, was ein Anwendungsfall wäre, dass man nachher eigentlich geht tauchen mit dieser Drohne und nachher eine Aufnahme macht, wo die Yacht ist, das kann man machen, das kann man in Realtime machen, das sieht man nachher. Man hat spezielle Kameras, spezielle Beleuchtung, die nachher sieht, wo das Schiff liegt. Man kann auch ein 3D-Modell machen. Das sind so solche Anwendungen, die wir machen könnten. Oder man kann zum Beispiel auch, es hat einen Greifer, wo man gewisse Themen könnte erfassen und an Land ziehen, aber nur sehr beschränkt. Also das ist eigentlich das Einsatzgebiet, wo jetzt dort möglich ist. Der Vorteil von der Unterwasserdrohne ist, dass sie in einem Fluss kann eigentlich stehen kann, dass sie bis 2 Meter pro Sekunde Strömung kann aushalten kann. Also wenn man jetzt Personen in einem Fluss sucht, ist das natürlich ein riesen Vorteil. Darum wird sie auch von der Polizei eingesetzt, wenn man Personensuche hat, wo man keine Taucher schicken in solche Gewässer. Das ist ein grosser Vorteil. So ist eigentlich der Einsatzgebiet von Tethys umschrieben.
Wer ist Investor bei dieser Firma? Also, das ist ja ein ganz typischer Fall, wo kluge Köpfe eine kluge Idee haben und das aufs Papier vielleicht noch bringen oder Zeichnungen können zeigen im Computer. Aber dann ist es und dann braucht es richtig Geld. Wie haben jetzt die das beispielsweise gemacht, dass sie überhaupt mal ihre Prototypen bauen können? Und wie haben sie es gemacht, dass sie zu einem Produkt gekommen sind, das serienreif ist?
Ja, also das Produkt ist noch nicht ganz serienreif. Das ist natürlich jetzt so der Tethys One für die Eingefleischten, die das wissen. Das ist das erste Produkt. Und man muss dort ganz klar sagen, das sind eigentlich, die kommen aus der ETH raus, die kommen aus einem Labor raus, wo man verschiedene, sagen wir, Versuche gemacht hat und wo jetzt dann eigentlich einen ersten Prototyp im Labor aufgebaut haben als studentisches Projekt. Dann hat es ein Team gegeben, die haben sich geformt und haben gesagt, da machen wir ein Produkt drauf. Das hat eine Berechtigung im Markt, das kann man vermarkten. Und sie haben nachher eigentlich den klassischen Weg gemacht, was so ein Startup macht. Sie haben eigentlich ihre Lösung, ihre Vision pitched und haben nachher eigentlich verschiedene Preise gewonnen, haben nachher Geld bekommen und das Geld ist wieder investiert worden, eigentlich in die Produktentwicklung, in den Prototyp, in sogenannte Proof of Concepts mit Kunden, wo man das ausprobiert, wo man nachher schaut, funktioniert das, was man eigentlich vorhat. So haben die eigentlich sich selber finanziert und sie haben nachher eigentlich jetzt genügend Geld, um die Produktentwicklung können zu machen. Sie haben auch nachher im Wyss-Institut in Zürich, das ist ein ETH und ein Uni-Zürich-Projekt, wo der Hans-Jörg Wyss mit seiner Foundation finanziert, haben sie ein Stipendium bekommen, wo sie jetzt Arbeitsplätze haben, wo sie sich entwickeln können. So finanzieren sie sich. Sie haben also noch kein fremdes Geld aufgenommen. Das ist ein wahnsinnig schöner Vorteil, den man hat, weil viele, sagen wir, das Produkt als gut anschauen und sie mit diesen Preisen nachher können eigentlich sich finanzieren. Die erste Finanzierungsrunde bei diesen Startups ist dann in der Regel nach der Gründung oder mit der Gründung, man nennt das Seed-Finanzierung, die ist jetzt bei Tethys Robotics angeplant, irgendwann Ende nächstes Jahr.
Bist du selber auch Aktionär dort? Leidest du mit?
Ja, das ist klar, wie man natürlich dann der Verwaltungsratspräsident ist oder im Verwaltungsrat in dieser ganz frühen Phase, dann ist man auch Investor, weil man muss ja eigentlich dann auch, sagen wir, wenn man A sagt, B sagen. Man muss ja auch daran glauben und das ist eigentlich auch ein Signal, dass man zeigt, okay, man ist überzeugt von dem Thema, man hilft mit dem, was man selber als Kompetenz, als Netzwerk hat und das ist klar, dass man dort nachher auch Investor ist.
Wir haben darüber geredet, wie die Zukunft aussieht, Roger. Wie du das wirst sehen, ich bin ein bisschen skeptischer, vielleicht sogar als du. Du sagst, jawohl, das werden wir schaffen. Und gleichzeitig hast du dich auch sehr stark darum gekümmert, wie muss eigentlich die Ausbildung von unseren jungen Leuten stattfinden, wie muss die aussehen, dass sie nicht nur in der Lage sind, von Wort und Unwort können zu trennen miteinander, sondern dass sie überhaupt eine Arbeitsstelle haben. Oder? Und da gibt es auch wieder ein englisches Wort, das heisst Computational Thinking. Und da hast du dir auch viel Gedanken darüber gemacht, was bedeutet das, was muss da in die Ausbildung einfließen, damit unsere Kinder und Enkel tatsächlich noch einen vernünftigen Job haben.
Ja, ich glaube, das fängt eben sehr früh an, dass man die, sagen wir, Möglichkeit, die wir haben, und wir haben ja eingangs erwähnt, wir haben nicht Rohstoff oder andere Themen, sondern unser Rohstoff ist eigentlich unser menschliches Kapital, das wir haben. Und ich glaube, in der Ausbildung muss man meiner Meinung nach viel mehr den Fokus wieder auf die sogenannten MINT-Fächer setzen, also Mathematik, Physik, solche Themen. Ich glaube, die kommen ein bisschen zu kurz, weil ich glaube, alle die Lösungen, die wir jetzt sehen, die von Amerika kommen oder von Asien, das ist die Grundlage, ist Mathematik und Physik. Und ich glaube, in unseren Lehrplänen haben wir in der Vergangenheit das Thema zu fest vernachlässigt. Und folgend darauf natürlich auch dann, sagen wir, die ganze Computer Science oder Computerwissenschaften. Da geht es um Programmieren, da geht es um solche Themen, die für uns extrem wichtig sind für die Zukunft. Ich glaube, da haben wir Potenzial, sagen wir, bereits ab der Sekundarstufe, wie auch nachher auf dem Gymnasium, damit wir nachher eigentlich wieder nachfolgende potenzielle Leute bringen, die nachher können eben an den Fachhochschulen und an der ETH, EPFL, können nachher solche neue Sachen entwickeln, die eben Lösungen für die Zukunft bringen.
Glaubst du, wenn wir das schaffen, tatsächlich die Art Denk- und Art Ausbildung runterzubringen, bis an die Basis runterzubringen, dass wir es vielleicht mal irgendeine schaffen, nicht immer auf Amerika müssen zu schauen? Also Google ist eine amerikanische Firma, Apple ist eine amerikanische Firma, Amazon ist eine amerikanische Firma. Und wir können diese Liste können wir ellenlang machen. Und dann kommt aber wieder die ETH und sagt, ja halt, das ist bei uns erfunden worden. Wir haben es einfach verpasst, das zu kommerzialisieren. Und die Amerikaner sind nachher einfach schneller gewesen. Und ich kann mich weit zurück erinnern, wo die ABB noch BBC geheissen hat in der Schweiz, ist die Erfindung gemacht worden vom Liquid Crystal. Und der Liquid Crystal ist dann nachher im Prinzip etwas vom Wichtigsten geworden als Kommunikationsinstrument überhaupt mit den Menschen, sei das heute an einem Computer oder sei es damals bei einer Bahnhofanzeige. Und die ABB, oder damals die BBC, hat gesagt, was machen wir jetzt mit dem? Es ist zwar noch toll, oder? Es ist noch cool, es sind ein paar Forscher bei uns und so weiter und so fort. Und irgendjemand in Amerika hat nachher gemerkt, das ist eigentlich eine coole Geschichte. Und hat es kommerzialisiert.
Absolut. Ich glaube, du hast da so einen Punkt angesetzt, wo auch eben dass die Initiative Deep Tech Nation Switzerland adressiert. Oder? Wir sind ja sehr ein innovatives Land. Bei diesen Rankings sind wir in der Regel immer ganz weit vorne, in der Regel ersten Platz. Aber genau das, was du jetzt angetönt hast, das passiert nachher nicht. Bei dieser LCD-Anzeige, wie wir sie ja alle kennen, oder? Wo aus Baden kommt, die tun wir nachher nicht kommerzialisieren. Wir schaffen dann eigentlich die Arbeitsplätze nicht in der Schweiz, die es braucht. Wir tun es nicht vermarkten, sondern es kommen dann eben andere, wie eben Amerikaner, die das gut finden, die nachher können das vermarkten, die das entsprechend nachher kommerzialisieren. Und ich glaube, dort ist der ganz grosse Punkt, was wir müssen angehen für die Zukunft, oder? Wir müssen viel mehr eigentlich die Innovation, die wir in der Schweiz haben, die müssen wir viel mehr kommerzialisieren, wir müssen sie monetarisieren, wir müssen sie skalieren aus der Schweiz raus, dass der grosse Anteil der Arbeitsplätze hier passiert, dass da noch nicht ein Wert geschaffen wird, sodass wir eben attraktiv bleiben und wettbewerbsfähig. Und ich glaube, das ist ein ganz grosser Punkt, den wir müssen adressieren in Zukunft, wenn wir in 10 Jahren auch noch so erfolgreich sein
wollen. Das ist eine schweizerische Eigenschaft ein bisschen, oder? Also man wird, wenn man eine gute Idee hat, eigentlich als Zustandsstörer angeschaut. Man tut den Alltag stören bei irgendjemandem und wird nachher so ein bisschen verniedlicht oder sogar als negativ taxiert.
Ja, man kann das vielleicht auch so sagen, man wird so ein bisschen vom Querdenker zum Querulant, oder? Wenn man das ein bisschen pointiert sagt, aber ich denke, wir müssen da wirklich uns ändern, oder? Und ich glaube, das Engagement, das ich vorhin gesagt habe, jetzt von mir bis um die Start-ups oder von anderen Kollegen, die das auch machen, als Business Angel, die investieren in solche Start-ups, das ist eben der richtige Weg. Dort wird eben die Forschung, die nachher eigentlich kommerzialisiert wird, wird dort nachher aufgebaut zu einem Produkt. Es werden Arbeitsplätze gebildet in der Schweiz und das sind hochqualifizierte Arbeitsplätze. Und ich glaube, das müssen wir viel, viel mehr machen. Und wenn dann die Firmen eine gewisse Größe erreicht haben, dann muss Geld investiert werden aus der Schweiz und nicht aus Amerika. Und wenn man das noch aufnimmt, oder, dann ist das noch grotesk. Oder? Also unsere Pensionskassen, die investieren in andere Firmen, speziell in Amerika, die nachher unsere Innovation aufkaufen, mit unserem Pensionskassengeld. Und die Innovation ist noch mit Steuergeldern eigentlich aufgebaut worden, dann ist es eigentlich schon grotesk, oder, was wir machen. Darum ist es ganz klar, wir müssen können, wenn man so ein Start-up eigentlich so in eine zweite Runde bringt, wenn sie international skalieren wollen, muss Geld oder der Lead-Investor aus der Schweiz kommen. Und das ist eigentlich ganz ein grosses Problem, das wir adressieren.
Es gibt einfach Menschen, die haben so ein Reicher. Also es passiert in Amerika übrigens auch, dass Steve Jobs ist zu Xerox gegangen, damals, vor einiger Zeit, und hat gesagt, ihr habt eine grafische Oberfläche auf euch, eine Maschine drauf. Das kann zwar niemand brauchen, aber ich habe noch einen Apfel und ein Ei für euch und dann dürft ihr das Abfallprodukt dann auch mitbrauchen, oder? Hat sämtliche Lizenzen geholt bei Xerox und das ist der Durchstarten von Apple an und für sich. Also eine Firma Xerox, die einen Weltmarkt hatte, hat sich von einem Nobody eigentlich mehr oder weniger reinleimen und hat nicht gecheckt, was eigentlich für eine Goldquelle das sie da haben. Das passiert also in Amerika selber auch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind natürlich schon außergewöhnliche Menschen, oder? Die Game Changer. Und ich glaube, das müssen wir auch in der Schweiz, haben wir die auch, oder? Und ich glaube, wenn man dort wirklich daran glaubt und, sagen wir, gute Ideen hat, dann müssen wir schauen, dass wir das in der Schweiz aufsetzen und nicht, dass es in Amerika oder in Asien passiert. Also ich glaube, da haben wir schon auch noch ein bisschen Potenzial. Und das führt mich über in das ganze unternehmerische Thema, oder? Ich glaube, wir müssen in der Schweiz viel mehr wieder als Unternehmer denken. Und ich glaube, das heisst selbstständig agieren, das heisst eben Wert schaffen und nicht im Prinzip irgendwo sich in diesen grossen Firmen sich dann nachher eigentlich betätigen. Ich glaube, die Schweiz hat es immer bewiesen. Du hast vorhin BBC gesagt, es gibt noch ganz andere grosse Firmen aus der Schweiz, die das bewiesen haben. Und die sind alle mal klein gewesen. Ich meine, da in Solothurn mit der Synthes, oder, wo nachher jetzt Johnson & Johnson ist. Ich glaube, das ist ein super Beispiel, was Innovation aus der Schweiz eigentlich für eine Kraft hat und wie sie sich weltweit nachher eigentlich durchsetzt. Und ich glaube, da haben wir auch noch Potenzial. Und da komme ich nochmal zurück auf die Ausbildung, die du gesagt hast. Wir müssen eigentlich auch den zweiten Bildungsweg viel attraktiver machen, dass eine Lehre sehr attraktiv ist und dass man nachher eigentlich auf dem kann aufbauen kann. Dann haben wir eine optimale Kombination zwischen eben ETH-Leuten, Fachhochschulleuten und Fachleuten, die eigentlich gut ausgebildet sind, die genau das können, was andere nicht können.
Hast du selber den Weg gegangen? Du hast ja eine HTL gemacht und HTL ist ein Studium nach der Lehre, oder?
Ja, ich habe eigentlich als FEAM angefangen. Ich
das war ein Fernmeldetechniker, ist das gewesen, oder?
Das heisst Fernmeldeelektronikapparate-Monteur, ja, oder? Also, um das ganz klar zu sagen. Das ist natürlich schon Urzeiten her. Das hat sich noch nicht geändert, aber ich glaube, ich habe dort sehr, sehr viel gelernt. Oder? Und wenn man nachher kann, eigentlich in einer Fachhochschule eigentlich dort das Rüstzeug überkommt, dann hat man eine optimale Ausgangslage. Und ich denke, auch wenn man sagen wir jetzt, über das Gymnasium in eine Universität hineingeht, kommt auch eine sehr gute Bildung über. Aber ich glaube, wie eingangs erwähnt, muss man mehr die MINT-Fächer stärken. Ich glaube, man muss sie attraktiver machen und parallel dazu muss man, glaube ich, auch schon relativ früh anfangen mit dem ganzen Thema Entrepreneurship. Da gibt es zum Beispiel die Wirtschaftswoche.ch. Das ist ein Programm, das eigentlich jungen Leuten zeigt, wie man Unternehmer wird oder wie man Unternehmen führt. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Initiativen, um den jungen Leuten aufzuzeigen, es gibt Alternativen und man kann selber etwas bewirken. Und ich glaube, das ist etwas, wo mich sehr freut, dass in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren in der Schweiz passiert ist, dass das Start-up-Thema wirklich eine grosse Bedeutung bekommen hat und auch für die Unternehmungen, weil die Unternehmungen sind heute nicht mehr in der Lage, zum Innovation zu betreiben und sie nachher umsetzen, weil sie unter Kostendruck sind, weil sie Strukturen haben, die das nicht erlauben. Und wenn man so ein Start-up anschaut, wie schnell sie reagieren, wie sie können agieren, wie sie eigentlich ohne grosse, sagen wir, Prozesse können, neue Themen adressieren, dann ist das schon extremer Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil. Und ich glaube, die Kombination zwischen grossen Unternehmungen, die nachher können solche Innovationen übernehmen oder einsetzen, das ist ein ganz wichtiges Thema.
Also aus der Praxis heraus muss ich sagen, wir haben auch immer wieder probiert, an irgendwelche Investoren herzukommen, Finanzinvestoren oder Technologieinvestoren herzukommen. Das ist ganz schwierig. Also jetzt zum Beispiel unsere Radiostation, die Software, die jetzt uns überträgt, haben wir mit unseren Lehrlingen 100% selber geschrieben. Also wir haben kein Radiostudio-Programm gesucht oder so auf dem Internet und haben das mal runtergeladen. Also wir haben gesagt, wir machen das von Scratch. Als die Lehrlinge hierher gekommen sind, haben die den Auftrag bekommen, ein Radiostudio zu machen. Die haben zuerst ein bisschen gestaunt. Die haben gemeint, die gehen jetzt doch ein bisschen Software entwickeln. Aber nein. Und sie haben aber nicht nur die Software entwickelt, die für ein kleines Radiostudio funktioniert, oder? Weil die anderen übermächtig sind, die Software, die können viel zu viel und sind viel zu kompliziert und damit sind sie unbedienbar. Also haben wir etwas anderes gebraucht gehabt. Und heute haben wir wieder Lehrlinge, die frisch angefangen haben und die sind heute in der Lage, dass sie zum Beispiel unsere Quiz-Sendung machen wir jetzt 100% mit KI. Also das geht. Dort haben sie APIs geschrieben, also Interface-Programmierung gemacht, auf OpenAI drauf und dort wird dann das Quiz tatsächlich generiert mit ihrem Scripting und geht nachher zu DeepL, nicht DeepL, Entschuldigung, zu einer anderen Firma, aber es fällt mir jetzt nicht gerade ein, geht über und dort wird nachher die Stimme daraus gemacht, letztendlich. Und dann kommt es wieder zurück und dann mit der eigenen Software wird nachher noch Musik implementiert. Und das Resultat ist, nach 10 Minuten eine stündige Sendung mit einem Quiz, mit ABC-Fragen, mit Vertiefung drin, warum ist es B richtig? Und du kannst dort eingeben, ich würde gerne Inflation in Amerika drin haben, oder du kannst sagen, ja gerne den Tiger in Indien oder was auch immer. Oder? Und da haben wir auch probiert, an Leute herzukommen, die mithelfen, finanzieren das, weil das ist schon fast Grundlagenforschung, die wir hier mit unseren Lehrlingen zusammen betreiben und wir haben keine Chance gehabt.
Ja, ich glaube, das ist ein wunderschönes Beispiel, oder, wie man etwas von Anfang an kann aufbauen und gestalten. Das sind natürlich Projekte, oder, und es ist manchmal schwierig, den Investoren zu finden oder ganz schwierig, wie du jetzt erwähnt hast. Ich glaube, da gibt es verschiedene, sagen wir, also Förderstrukturen in der Schweiz, die zu wenig bekannt sind, oder? Ich habe den Start-up erwähnt, das, oder Tetis, wo, sagen wir, über Preise sich finanziert hat. Die haben an Wettbewerb teilgenommen, haben ihr Produkt gezeigt, sind eingestanden und haben nachher eigentlich überzeugt und dann Geld bekommen. Das ist mal ein Weg, wo man kann gehen kann, dass man seine Lösung eigentlich so aufbaut, dass man sich auch präsentieren kann, dass man nachher darauf aufbauen kann, dass andere auch attraktiv das finden und
sie setzen. Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Klar. Die haben natürlich die grosse Chance, sie waren ETH-Leute oder Absolventen. Sie haben den Roland Siegwart kennt. Der Roland Siegwart hat den Weiss kennt, oder? Und so weiter und so fort. Also das ist dann halt gleich viel vermutlich darüber gegangen, man kennt einander. Aber wenn du jetzt einfach eine gute Idee hast und man kennt ihn nicht und du kennst auch niemanden, weißt, dann ist es wirklich extrem schwierig. Aber oder?
Ich kann da ein anderes Beispiel anbringen, zum Beispiel von der Kick Foundation. Das ist also eine Stiftung, die die ganz unternehmerisch, sagen wir, Kette abbildet. Und da gibt es das sogenannte Programm Idea Kick oder noch ein Team Kick. Und dort kann man sich auch bewerben, oder? Wenn man eine Idee hat, die, sagen wir mal, könnte ein Potenzial haben für ein Produkt. Das kann man dort mal pitchen. Und dann kommt man einen kleinen Beitrag oder ein Coaching über. Und der nächste Schritt ist nach einem Talent-Kick. Dann hat man 2, 3, 4 Leute, wie jetzt die Lehrlinge, die das entwickelt haben, wo man nachher begleitet wird und auch einen kleinen finanziellen Beitrag bekommt. Ich glaube, man muss ein bisschen aktiv sein und schauen, wo gibt es solche Förderinstrumente. Und es gibt in der Schweiz in diesem Bereich extrem viel, fast zu viel, würde ich sagen. Aber man muss sich natürlich aktiv bemühen darum, man muss sie kennen. Man muss natürlich das dann von Anfang an, sagen wir, können nachher dort positionieren. Wenn man jetzt für so ein Projekt einen Investor sucht, ist das wahrscheinlich schwierig. Da braucht es jemanden, der, sagen wir, das extrem gut findet, der nachher sagt, okay, da mache ich etwas. Aber ich glaube, man muss schauen, dass man ein bisschen in diese Förderprozesse hineinkommt. Zum Beispiel ICT Scouts in Basel oder wo jetzt in der ganzen Schweiz aktiv sind, das sind solche Themen, die auch passen würden jetzt für das, was du gesagt hast, mit der Quiz-Sendung. Ich glaube, da gibt es schon Instrument, aber man muss sie finden. Aber ich würde das nicht, sagen wir jetzt, ein bisschen reden, was du gesagt hast. Es ist schwierig, sagen wir mal, Leute zu finden, die Enthusiasmus haben und sagen, okay, da mache ich mit. Das sind junge Leute, die fördern, die tun ich finanziell unterstützen oder sogar eben auch mit einem Coaching.
Es ist ja so, dass Technologen sehr ungern formalisiert sind. Also die sehr ungern Formulare ausfüllen und nochmal Strategiepapier machen und so weiter. Und sehr viele von den Organisationen verlangen ja zuerst mal, dass man ein bisschen muss heransitzen und sich formulieren, oder? Wäre es nicht sinnvoll, dass es eine Organisation gäbe, die sehr früh mit so, ich sage jetzt so Technofuzis, wie wir halt sind, oder? Einfach heransitzt und sagt, okay, wir stellen euch 2 Wochen jemanden zur Verfügung, wo euch die Formalisierung hilft, machen.
Ja, da wäre natürlich eine optimale Voraussetzung. Es gibt so ein bisschen so in die Richtung, das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Talent-Kick oder mit dem Idea-Kick, das sind so solche Formate, wo steuern und helfen, genau in die Richtung. Aber ich glaube, es muss eben auch immer ein Antrieb sein von den Personen selber, die das machen, die die Initiative haben, die dann halt auch mal heransitzen und einen sogenannten Businessplan machen. Und der Businessplan, das tönt so als grosses Wort, wie sie in den grossen Firmen sind, aber ein Businessplan jetzt für eine kleine, sagen wir, für ein kleines Projekt hat nicht so einen wahnsinnig grossen Umfang. Aber du hast recht, es wäre natürlich schön, aber das ist wahrscheinlich eine Illusion. Ich glaube, man müsste jetzt dort wirklich schauen, was gibt es für so Förderinstrumente. Das haben die Kantone, der Innovation Park, also da gibt es x-sättige Initiativen, die da unterstützen und helfen.
Und wenn eine Firma dann mal so weit ist, dass sie ein bisschen Geld holen will, dann kann sie sich überlegen, mache ich eine klassische Aktiengesellschaft und biete meine Aktien an? Oder mache ich es ganz modern, und da hast du dich auch sehr intensiv darum gekümmert, gehe ich in eine Blockchain rein? Also mache ich irgendwie eine Kryptowährung? Also meine Firma hat dann nicht ein Aktienkapital von 10 Millionen, sondern hat ein Coin oder wie man das auch immer sagen will. Und der kann dann frei gehandelt werden auf dem Kryptomarkt. Und damit habe ich eine aktive Verbreitung und weniger gesetzliche Grundlagen. Oder?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen differenzieren. Das war ein grosser Hype gewesen, die sogenannte ICO, also die Initial Coin Offerings, wo ja so ein bisschen das Gegenstück zu einem IPO ist, also Initial Public Offering, also so ein klassischer Börsengang. Ich glaube, das ist heute ziemlich eigentlich nicht mehr das Thema, weil man eigentlich zu wenig, sagen wir, Regulatorien hat und es zu unsicher ist. Darum, glaube ich, ist die sogenannte Finanzierung über Kryptowährungen heute eigentlich nicht im Vordergrund. Ich glaube, wenn man heute gründet, ist das in der Regel immer so, wenn es ein Start-up ist, dann wird er im Prinzip als erstes mal Friends, Family and Fools haben, also also Spinner, die glauben daran, Familie, die mitmachen muss und Freunde, die eigentlich zugewandte Orte sind, die machen in der Regel so eine erste Finanzierungsrunde, die helfen, damit man überhaupt gründen kann. Und nachher kommt die sogenannte Seed-Finanzierung, wo eben dann so ein bisschen Strukturen da sind, wo man eine Aktiengesellschaft gründet, wo man nachher Gründer eigentlich den Hauptanteil haben und 2 oder 3 Investoren reinkommen, wo sich auch aktiv nachher beteiligen. Das sind dann sogenannte Business Angel, die dann eben, wie ich jetzt oder andere, nachher so ein Mandat übernehmen. Und dann wenn man dann nachher eigentlich in eine richtige Finanzierungsrunde hineingeht, dann kommen nachher das, was du vorhin gesagt hast, schon mal die Businesspläne, die Pitch-Decks muss erarbeiten und wo man Investoren überzeugen muss. Das ist ein Produkt, das Potenzial hat. Da kann man drauf aufsetzen, da müssen wir investieren.
Also du würdest sagen, die Hoffnung, die man hatte, die Blockchain- und Kryptowährungen zugunsten von Neugründungen, von Gesellschaften, ist schon wieder vorbei?
Die ist vorbei. Ich glaube, das hat man nicht wollen. Man hat das auch nicht wollen strukturieren oder standardisieren. Die Regulation hat das eigentlich im Prinzip nicht fertig gebracht, dass man in einem sicheren Umfeld nachher solche Börsengänge machen mit Kryptowährungen. Aber ich glaube, Blockchain hast du angetönt. Ich finde das ganz, ganz ein wichtiges Thema. Weil wir haben vorhin über die Themen geredet, Vertrauen, die Macht von Social Media im Manipulationsbereich. Und wenn wir natürlich heute schauen, oder, alle die Firmen, die grossen, die auch schon erwähnt worden sind, sei es Apple, sei es Tesla, sei es Google, das sind alles Firmen, die zentral geführt sind. Unsere Wirtschaft ist heute zentralisiert. Also wenn ich ein Kunde bei einer Bank bin, dann haben die ihre IT-Systeme. Und wenn die jetzt einmal hypothetisch nicht mehr funktionieren, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf mein Geld, das ich auf dem Konto habe. Alles sehr zentral. Und ich glaube, auch die Datenhaltung ist dann zentral. Und wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt mit der Blockchain, ist Datenhaltung dezentral. Also die ist immer vorhanden und das Vertrauen in die Daten, wenn sie eben dezentral gehalten sind, ist viel, viel grösser, als wenn ich das zentral habe. Zum Beispiel die ID vom Bund, die wird auf der Blockchain aufgebaut. Also eine Blockchain ist im Hintergrund, die nachher sicherstellt, dass die Daten eben dezentral sind und insofern auch nicht manipuliert und verändert werden. Und ich glaube, das ist etwas, was uns in Zukunft massiv auch noch wird beschäftigen wird. Es wird dezentrale Strukturen geben und es wird zentrale Strukturen geben. Und wenn man ein bisschen schaut, Richtung Silicon Valley, die Tycoons wie Apple, Google und was wir schon gesagt haben, die wehren sich mit Händen und Füßen gegen eine Blockchain. Weil ihr Businessmodell ist natürlich so, nehmen wir Google, dass sie die Daten sammelt, dass sie nachher mit denen die Daten auswertet. Mit KI haben wir ganz andere Möglichkeiten noch, um nachher eigentlich Kunden zu generieren oder Kunden Service zu generieren, um nachher zu monetarisieren. Und wenn das eben dezentral ist, dann ist es so, dass ich zuerst muss angefragt werden, ob ich meine Daten gebe. Und wenn ich sie gebe, dann komme ich einen Benefit über. Der Benefit kann sein, ich komme eine freie Lizenz über oder ich komme einen Geldbetrag über. Und das ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr spannend wird sein, ob sich das durchsetzt, ob die grossen Firmen sich durchsetzen können und ihre Businessmodelle aufrechterhalten können. Und ich glaube, die Diskussion, wo man sagt, Google zerschlägt, oder, geht genau in solche Richtungen. Weil die Firmen sind so mächtig geworden, dass wir eigentlich ausgeliefert sind denen. Ich meine, wir haben über das Smartphone geredet. Ohne Smartphone bin ich heute eigentlich ziemlich hilflos. Also wenn ich dort nicht kann meine Kontothemen machen und so weiter, Fahrplan, Billett lösen, alles geht dort rein, dann bin ich sehr, sehr abhängig. Also ich glaube, das ist eine spannende Diskussion, wo noch auf uns zukommt.
Roger Wirtlich, Hasenböhler, deine Hauptaufgabe heute ist Deep Tech Nation Switzerland Foundation. Kannst du uns in ein paar Worten sagen, um was es hier geht?
Ja, das ist eine Stiftung, die wir gegründet haben, die UBS und Swisscom. Es ist eine unabhängige Stiftung, hat heute 10 Partner, wichtige Partner, die eigentlich die Idee und die Initiative eigentlich gut findet. Da geht es darum, dass man in den nächsten 10 Jahren ins schweizerische Innovationssystem 50 Milliarden Schweizer Franken investiert. Das tönt jetzt als...
Also, kannst du das nochmal wiederholen? Also, ich bin gerade schockiert über die Größe.
Ja, genau.
Wie viel ist es? In welcher Zeit?
In den nächsten 10 Jahren 50 Milliarden.
Und ich glaube, die wollen jährlich immer wieder 5 Milliarden noch dazu, oder?
Ja, man muss es ein bisschen anschauen, wie sich die Situation heute darstellt. Heute ist es so, dass wir etwa 3 Milliarden pro Jahr durch die Schweiz eigentlich in Kommerzialisierung von Innovation investieren. Die 3 Milliarden setzen sich zusammen aus allen Venture-Funds aus Investitionen, die in solche Firmen getätigt werden. 3 Milliarden. Wenn man das vergleicht mit Schweden, Schweden tut 3-mal mehr, 9 Milliarden investieren in die Kommerzialisierung der Innovation. Jetzt in der nächsten, dass wir kompetitiv sind im internationalen Vergleich, in dem Bereich, in der Kommerzialisierung und nicht bei der Innovation, müssen wir jährlich etwa 10 Milliarden investieren in der Schweiz, schon heute. Und wenn man jetzt schaut, die 3 Milliarden in den nächsten 10 Jahren, das gibt 30 Milliarden, wird schon investiert. Und der Gap, den wir haben, also die Differenz, dass wir kompetitiv bleiben in 10 Jahren, sind nachher die eigentlich 30 Millionen, die 20 Milliarden. Und die 20 Milliarden, die müssen in den nächsten 10 Jahren müssen die eigentlich zusätzlich investiert werden.
Wenn ich es richtig verstehe, geht es also nicht um reine Technologieförderung, sondern das Erkennen von Technologie und nachher die Umsetzung in der Praxis.
Genau. Also das ist genau das Problem. Oder? Also wir müssen sicherstellen, dass die Schweiz eigentlich pro Jahr 10 Milliarden in die Kommerzialisierung investiert. Und zwar aus dem schweizerischen Ökosystem primär. Und wenn man das im Verhältnis setzt zu den Investitionen, die man in die Innovation jährlich in der Schweiz, sind das 20 Milliarden. Also die Schweiz investiert pro Jahr 20 Milliarden in Innovation und Forschung. Das ist ein gewaltiger Betrag. Der geht in EPA, ETA, EPFL, Forschung und Entwicklung. Aber nur 3 Milliarden werden nachher eingesetzt, um die Innovation nachher zu kommerzialisieren, zum Arbeitsplätze in der Schweiz zu schaffen, zum Wert zu schaffen da. Und darum ist eben die Initiative, dass man sagt, wir müssen mehr eigentlich Geld investieren in unsere Innovation, sodass eben die Arbeitsplätze da bleiben und die Wertschöpfung auch zum grossen Teil.
Ist der Deep Tech Nation Switzerland eine Denkfabrik oder effektiv eine Umsetzungsinstitution? Also kann ich, wenn ich jetzt eine gute Technologie habe und die ist marktreif, melde ich mich jetzt bei Deep Tech Nation und die helfen mir? Oder sagen die, ja, wir bauen nur die Grundlagen eigentlich aufbauen, damit dir überhaupt geholfen werden kann?
Nein, wir tun die Rahmenbedingungen schaffen, dass das passiert, dass mehr Geld investiert wird. Also wir sind ein Enabler, ein klassischer Ermöglicher. Wir arbeiten nicht im System, sondern am System. So, dass eben die Voraussetzungen in der Schweiz geschaffen sind, dass mehr Geld investiert werden kann. Ich mache ein Beispiel. Pensionskassen heute investieren einen Bruchteil oder praktisch nichts in das Innovationssystem der Schweiz. Obwohl, dass man ja davon lebt, weil die Arbeitnehmer zahlen ja alle die Pensionskassen ein. Also geht es darum, um eine Asset-Klasse, also eine Investitionsgruppe zu schaffen, wo auch die Pensionskassen können investieren können in die Wertschöpfung, die wir nachher schaffen. Und das ist eigentlich ein grosses Ziel. Und so ist es eigentlich zu verstehen. Wir enablen das, wir machen es möglich, dass eben die Pensionskassen in eine sichere Struktur investieren können, die nachher wieder eigentlich dem Innovationssystem der Schweiz zugutekommt, damit man dort skaliert.
Also das Wort «sicher», das hat Migros auch gedacht. Migros hat ein Venture gehabt, das heisst Sparrow Ventures. Und man geht jetzt davon aus, dass bis zu 1 Milliarde Verlust in die Migros einfließen könnten, weil sie das gemacht haben, weil sie es halt nicht richtig gemacht haben. Die Firma ist zugemacht worden, Sparrow Ventures. Existiert so in dieser Form nicht mehr. Und jetzt ist man am Abarbeiten von diesen Wahnsinnsverlusten, die dort produziert wurden. Du hast jetzt gesagt, sicher und Pensionskasse, das tönt ja nach sicher. Also ich will ja nicht, dass meine Pensionskassengelder im Casino spekuliert werden. Und sehr viele Ventures sind ja eigentlich eben nicht sicher, oder? Sondern ja. Man geht in eine relativ frühe Stufe rein.
Da werde ich immer gerade ein bisschen emotional. Das ist einfach nicht so, oder? Grundsätzlich muss man sagen, wenn ich jetzt, man muss immer schauen, in welcher Phase ist man. Wenn ich jetzt in einer ganz frühen Phase bin, dann ist das so, wie du sagst. Und alle denken im Startup, ja, von 10 ist nur einer erfolgreich, oder? Also erstens ist das nicht so. Und zweitens denke ich, reden wir nicht von den Startups, die in dieser Phase sind, wo sie noch in der Findung sind, wo sie ihr Produkt verbessern müssen, wo sie in der Entwicklung sind, sondern wir reden von der Phase, wenn es um Skalierung geht, wenn es darum geht, international die Themen nachher können, zu positionieren und zu skalieren. Ich mache ein Beispiel. Wir haben verschiedene sagen wir, Firmen in der Schweiz, die sagen wir, den Weg über die ETH machen, machen einen Spin-off. Und dann irgendwann nehmen wir Anybotics. Oder? Anybotics ist der Vier-Leg-Roboter, der sehr erfolgreich ist. Die brauchen jetzt irgendwann machen die eine Finanzierungsrunde, weil sie Geld brauchen, und zwar massiv Geld, da reden wir von 100, von 50 bis 100 Millionen, um international können nachher skalieren, Vertrieb aufbauen, Service aufbauen, Produktion machen. Und was passiert? In der Schweiz findet man keinen Lead-Investor. Also es übernimmt niemand aus der Schweiz Verantwortung, so dass er sagt, ich investiere mal 20 Millionen und dann nachher kommen andere dazu und finanzieren mit. Und dann passiert eben Folgendes, dann wird die ganze Innovation, die wir an der ETH gemacht haben, zügelt man nachher ab Richtung Amerika, weil dann eben ein Investor von Amerika kommt und sagt, okay, ich mache den Lead-Investor, ich bin nachher eigentlich im Verwaltungsrat, ich bestimme, ich sage nachher, was wird entwickelt. Ich nehme nachher eigentlich die ganze IP, also die Intellectual Property, nehme ich mit, die mit Steuergeldern in der Schweiz eigentlich entwickelt worden ist. Und das ist der Punkt. Oder? Und dort müssen wir schauen, dass wir solche Lead-Investor haben. Und dann können Pensionskassen mit Sicherheit dort auch eigentlich ihre entsprechenden Investments machen. Sie müssen nicht den Lead-Investor machen, aber sie müssen das Geld nachher eigentlich dort können investieren und haben die Sicherheit. Und das ist ganz ein anderes Thema, wie Unsicherheit und die Asset Class ist unsicher. Da reden wir immer von dieser frühen Phase. Und jetzt muss ich noch etwas sagen zu Sparrow, oder? Ich denke, ich kann ein Gegenbeispiel machen. Swisscom Ventures, seit 15 Jahren äußerst erfolgreich, macht ein sehr gutes Geschäft, sehr gute, sagen wir, Resultate. Und es ist eben ein bisschen so, dass man das Geschäft muss verstehen. Das kann man nicht einfach aufbauen und dann nachher nach 5 Jahren sagen, jetzt ist fertig, weil ein anderer CEO kommt und eine andere Idee hat. Ich glaube, das Venture-Business ist ein langfristiges Business. Und wenn man einfach so ein bisschen einsteigt und nachher nach 2-3 Jahren sagt, so, jetzt haben wir eine andere Strategie, das muss jetzt weg, dann passiert genau das, was du vorhin gesagt hast. Und ich glaube, das sind eben Negativbeispiele, die es gibt. Aber wenn man zum Beispiel Red Alpine nimmt oder andere in der Schweiz, der Equity Pitcher, so wie sie, Firmen, die sind sehr erfolgreich und das ist eigentlich das Gegenbeispiel. Und ich würde jetzt nichts sagen zu Sparrow Ventures, das ist schade. Das ist ganz schade für das Ökosystem der Schweiz, dass man zugemacht hat und dass man eigentlich so schnell jetzt irgendwo so ein Fire Sales macht und das Thema erledigt. Das ist schade.
Deep Tech Nation Switzerland, ich möchte mehr Informationen haben. Wo gehe ich her?
Ja, also wir haben eine ganz schöne Webseite, oder das kann man auf mich zukommen, oder auf Joanne Sieber. Joanne Sieber ist eigentlich CEO von Deep Tech Nation Switzerland, sie führt das. Und vielleicht noch, zum sagen, was wir dort genau machen, wir haben 4 Streams. Einer heisst eben Information-Plattform, dass man alle Informationen hat, die in dem Ökosystem sind. Der zweite ist der Venture Hub, dass man eben sicherstellt, dass die Schweiz kompetitiv ist gegenüber Luxemburg mit den Strukturen, aber auch, dass eben mehr investiert wird von institutionellen und strategischen Investoren. Das dritte ist nachher das Thema Promotion, also dass eben Promotion passiert. Das sind die 4 Streams und wenn man da genauere Informationen will, kann man auf DTNS Switzerland eigentlich auf die Homepage oder man kann direkt auf mich oder auf Joanne Sieber, wo die CEOV ist, zugehen.
Roger Wiedrich, also Böhli, unsere Stunde ist durch. Herzlichen Dank für die Informationen. Ich hoffe, wir können das vielleicht in ein paar Monaten noch mal weiterführen, schauen, wo deine Aktivitäten dich hergeführt haben.
Danke vielmals.
Aktiv Radio Interview.